3, 2, 1. Was denn jetzt? Was denn jetzt?
Willkommen zum Chaoten-Montag bei Fußball MML. Es ist.
Also nochmal auf die stumme Null. 3, 2, 1.
Und ich stelle fest, auch in 2020 ist die Zündschnur von Micky Beisenherz immer noch sehr kurz.
Ja, ich war um Viertel nach neun, war ich hochentspannt.
Ist doch gelogen.
13 Minuten Technikgewichse haben mich wirklich ganz tief zurück ins Jahr 2020 katapultiert. Und da stehe ich jetzt.
Aber dafür habe ich eine Monstergeschichte für dich, Micky. Ich hatte nämlich heute den möglicherweise unglaublichsten Traum meines Lebens. Ich habe vom frühen...
Bist du dir also sicher, dass du davon berichten möchtest, Mike?
Ich saß in einem Restaurant und mir gegenüber saß der frühe Helmut Kohl.
Okay.
Pass auf.
Gut, jetzt hast du mich natürlich schon.
Es muss ungefähr vor der Bundestagswahl 1976 gewesen sein. Also es war noch so, dass er normal in einem Restaurant sitzen konnte und es noch keine Aufruhr gab.
Als er noch aussah wie Clemens Tönnies.
Hatte er Lars Windhorst in einem Buggy dabei?
Aber witzig wurde es, als er aufstand und ich feststellte, und jetzt kommt's, Achtung. Und ich dachte, wow, Helmut Kohl hat eine Jeansjacke an. Und er sah fesch aus und cool. Und dann sah ich, dass er nicht nur eine Jeansjacke anhatte, sondern dass diese Jeansjacke auch an den Taschen mit Strass abgesetzt war.
Das ist ja großartig.
Ein richtig cooler Junge gewesen ist.
Ja, aber ja. So, ja. Also das ist ja für dich als Vertreter der jungen Union, ist das ja wirklich ein Psychogramm der allerschlimmsten Ausprägung. Also ja. Was das aussah, vor allen Dingen, ich stelle mir gerade vor, ich habe meine Jeansjacke und das ist ja besetzt mit Swarovski-Stab. Ja, schreibt mich an. Das Interessante ist ja, der Enkel von Kohl, Johannes Volkmann, war doch gerade bei Wer wird Millionär und ist jetzt bei 64.000, hat allerdings schon alle 4 Joker verzockt. Also so ein bisschen wie Kohl in der Schlussphase. Und ist im Februar, darf er dann wieder antreten zur Million. Ich habe gesagt, für mich ein bisschen verwunderlich, weil der Opa war ja nicht so auskunftsfreudig, wenn es um Millionen ging. Also da ist insofern hat sich da schon ein bisschen was getan von der einen Generation zur nächsten. Also ich werde das mit Freude werde ich das beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Aber Helmut Kohl mit Jeansjacke und Strassstein, ich ahne, dass die Menschen, die uns hören und im Photoshop sehr begabt sind, da lässt sich bestimmt was draus machen.
Man muss aber den jungen Helmut Kohl nehmen. Den jungen Helmut Kohl.
Ja, das stimmt.
Um mal eine überraschende Schärfe hier reinzubringen.
Ja.
Und auch den Ton für die weitere Sendung zu setzen.
Ja.
Micky Beisenherz, wieso weißt du als Autor der Hamburger Morgenpost eigentlich nicht, dass es das Pathos heißt.
Wieso, was steht da?
Ich habe nur gesehen, ich habe zwei Dinge zusammengebracht. Ich folge dir ja in den sozialen Medien. Und ab und an, habe ich mitbekommen, bist du da ja auch aktiv.
Das ist richtig.
Und wenn du dort aktiv bist, schaue ich mir das an und lese mir das durch.
Ja.
Und zum einen habe ich gesehen, dass du Wikipedia jetzt auch für die Hamburger Morgenpost machst. Oder das war richtig. Ja mal woanders, glaube ich. Ne?
Ja.
Und zum anderen habe ich das Arnold Schwarzenegger-Video gesehen.
Ja.
Und da hast du irgendwie geschrieben, Pathos, der begeistert. Und da muss ich doch.
Ach so, ja, das stimmt.
Als Rechtschreib- und Grammatikpolizei der sozialen Medien mal direkt reingrätschen.
Da hast du
und
recht.
Dich zur Haltung gemahnen.
Alles richtig, das ist recht. Also du gehst jetzt hier auf der Antenne im Grunde genommen genauso sympathisch und zugewandt mit mir um, wie mit unseren MML-Hörern, die dann regelmäßig bei Twitter von dir gemaßregelt werden. Ist das richtig, Lukas?
Ja, genau, weil ich muss ja auch diese ganze Kritik, die auf mich einprasselt bei den Kommentaren, zum Beispiel bei Apple Podcasts, muss ich ja irgendwie auch rechtfertigen.
Das ist richtig, so. Das stimmt. Ja, das ist richtig.
Das ist so chaotisch hier in diesem Podcast heute Morgen. Der Einzige, der hier Ordnung reinbringen könnte in diesen Podcast, wäre Clark.
Na gut. Da ist er. Mike Nöcker, wir wiederholen das nochmal. Mike Nöcker, er ist der Supermann von MML, ist der Einzige, der Clark kennt.
Das ist jetzt deine Retourkutsche, dass du mir jetzt plötzlich meine Gags nimmst, so, und mir die dann.
Aber erklär den Hörern doch mal, wofür das die Retourkutsche ist.
Ja, das ist die Retourkutsche dafür, dass ich hier den Token-Tanz eine Woche nachdem du diesen Gag gemacht hast, nochmal erzählt habe und mich selber dabei gefühlt habe, als hätte ich mir selbst ausgedacht, was ich ja in dem Moment auch habe natürlich, aber das ist ja egal. Ja, so, also Clark, jetzt bitte.
So, Sachen, die dann bei Clark nicht mehr sind. Papierkrams beispielsweise. Oder halt eben auch totale Unordnung. Clark ist eine App für das Smartphone. Und darin kann man sämtliche Versicherungen, Versicherungsscheine, Versicherungen, alles, was ihr möglicherweise auch mit Versicherungen schon in diesem Podcast gehört habt, in einer App ordnen und man hat den totalen Überblick, erstens, was man eigentlich so an Versicherungen hat, zweitens, ob es möglicherweise irgendwo an der einen oder anderen Stelle eine günstigere Versicherung gibt, so dass man dann zu einem bestimmten Termin, auch das steht in dieser App, dann kündigen kann, um zu dieser günstigeren Versicherung zu wechseln. Man hat im Grunde genommen alles das, was, ich meine, ihr kennt das doch, Hagelschaden und dann die große Frage, bin ich eigentlich versichert oder bin ich eigentlich
nicht versichert? Ich als Herr Thaler kenne nur Rehagelschaden. Im Abstiegsfall gut versichert.
Und dann, ich meine, ich möchte nicht wissen, wo Mickey seine ganzen Versicherungsscheine findet.
Ja, nirgendwo natürlich, wie üblich, ne?
So. Aber es wäre doch total schön, wenn du ein Handy hättest und wenn du eine App aufmachen könntest und einfach genau sehen kannst, zack, ach, guck mal hier, Auto da, Wohnung da und so weiter und so fort.
Ja, das ist für mich ist das wirklich, wirklich eine gute App, weil ich, glaube ich, teilweise heillos überversichert bin und auch 2-3 Versicherungen wirklich viel zu teuer sind. Das weiß ich. Ich habe nämlich, jetzt ist ja wieder Anfang des Jahres und ich habe so 1-2 Rechnungen beziehungsweise Abbuchen bekommen, wo ich dachte, holy fuck, was ist das denn? Und dann fiel mir ein, ach ja, das sind ja diese beiden Autoversicherungen, die ich eigentlich im letzten Jahr schon gekündigt haben wollte. Ja, so viel dazu.
Geht's den Leuten beim WDR sonst nur, wenn du deine Rechnung für ein Kölner Treff stellst?
So, also ihr merkt schon, das Ding ist total simpel, total einfach. Dazu noch unabhängig zu den einzelnen Anbietern. Also wenn ihr den Vergleich habt, das ist jetzt nicht unbedingt provisionsgetrieben, sondern eine tatsächliche unabhängige Überprüfung eurer Versicherungsscheine. Das Ganze ist runterzuladen unter clark.de. Und wenn ihr das tut, dann bekommt ihr einen Amazon-Gutschein und zwar mit dem Rabattcode Fußball30 und ihr ahnt es schon, es gibt einen Amazon-Gutschein über 15 Euro und bei 2 Versicherungen sind es sogar 30 Euro. Also wenn ihr eine Versicherung da reinbringt, ist es 15 Euro, wenn ihr 2 Versicherungen in die App reinpackt, sind es 30 Euro, das Ganze unter clark.de und der Gutscheincode ist Fußball30.
Clark, das ist ja auch so ein bisschen die Policen Academy, ne? Oh Mike, ey, da ist dir aber gerade alles aus dem Gesicht gefallen. Du sahst gerade aus wie so ein Bernardiner im Zeitraffer, ey, der in den Pool springt. Ach komm, ey, lass uns einfach anfangen.
Ja, bitte.
Lass uns anfangen, oder? Besser ist das. Musik bitte. Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz Fußball MML. Was machen wir denn gleich im Podcast? Wir begrüßen Micky Beisenherz.
Und hier ist der Mann, der, obwohl er heute wieder die Garderobe seines Sohnes aufträgt, dafür sorgt, dass dieser Podcast ein Erwachsenen-Podcast ist. Er ist der Thomas Gottschalk von Fußball MML. Er stiehlt uns die Show. Hier ist Mike Nöcker.
Bitte, danke. Das ist übrigens, das ist der Micky Beisenherz Solidaritäts-Rollkragenpullover, den ich hier anhabe. Ich möchte das bitte, ich habe meinen ersten Rollkragenpullover gekauft.
Ja, ich sehe das mit Freude. Er steht ja auch gut, also allerdings ab dem Rollkragen an sich abwärts sehe ich da schon wieder, also es ist ein Dunkel-Anthrazit-Rollkragen und dann denkt man, jetzt hat er es doch geschafft, aber weil Mike Nöcker, ohne geht's ja nicht, er war doch schon durch die Tür, plötzlich steht da so in roten Lettern Damn drauf und dann denkt man sich, es war doch so ein schöner Pullover, warum muss denn da so ein roter Schriftzug drauf sein, Mike? Das ist doch vor allen Dingen der Schriftzug, der diesen Rollkragen-Pullover unterscheidet von einem günstigen, der hat doch dann wegen dieses roten Schriftzugs auch direkt wieder 500 Euro gekostet, Mike. Warum verbrätst du, verbrätst du das schöne Podcast-Geld für solche Sachen?
Ne? Das ist doch kleingeistig, ist das.
Ja.
Der Rollkragen ist für dich, Micky, und die Aufschrift ist für Lukas Vogelsang. Verdammt, Lukas Vogelsang.
Endlich. Endlich werde ich mal angemessen gewürdigt.
So.
So, also ja. Themenkonferenz, Jungs. So, Hefte raus, Diktat.
Ja.
So. Was haben wir? Was hat das Wochenende gebracht? So, komm hier, wie früher. Drei Tage, drei Geschichten. Leute, was war das für ein Spieltag?
So, ja. Bayern verliert.
Ja, das ist das
aber schon lange her, ne?
Ja, wie ist die Geschichte? Bayern München gerät achtmal hintereinander in Rückstand und verliert keines der Spiele. Geht 2-0 in Führung und verliert gegen Gladbach.
Ja.
So, und wer hat's gewusst? Fußball MML. Es ist nämlich auch der Spieltag, wo fast alle unserer Prophezeiungen oder unsere Spieltag-Tipps tatsächlich wahr geworden sind. Wir waren so nah dran, waren wir noch nie an Betway Bern und allen, die es sonst besser wissen als wir.
Ja. Hast du auch getippt, dass Arminia Bielefeld gegen Hertha gewinnt?
Es wurde mir zumindest unterstellt. Ich würde noch mal reinhören in die Sendung, aber ein Hörer schrieb auf Twitter, Vogelsang hat ja gesagt, dass Hertha dann in Bielefeld verliert.
Ja, ich entnahm das auch den sozialen Netzwerken, wie man so schön sagt, dass du das wohl prophezeit hattest. Ja.
Aber viel wichtiger ist ja Micky Beisenherz, der nicht nur auf den sozialen Medien von Plastikfischen hart getroffen wird, sondern auch den Nagel auf den Kopf selbst trifft, hat was gesagt letzte Woche zu Schalke 04?
Ja, ich habe gesagt, dass Schalke 04 auf jeden Fall das nächste Spiel, das entscheidende, gewinnen wird, bevor sie den Tasmania-Rekord haben. Denn wenn es irgendwo einen Titel zu verhindern gilt, dann sind sie da. Und so kam es. Und zwar aber auch, das finde ich ja interessant, wirklich auch auf die allerletzte Minute. Also in dem Moment, wo es darum geht, wir können jetzt hier etwas Außerordentliches erreichen, etwas Bemerkenswertes, da haben sie gesagt, so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann haben sie gesagt, so, wir sind ja schließlich Schalke, wir wollen hier für keine herausragende Leistung in Erinnerung bleiben. Also jetzt gewinnen wir das Ding. Und das haben sie dann auch ganz deutlich gemacht, dass es ihnen ernst war.
Wusstet ihr eigentlich, dass Borussia Trippelmeister ist? Also Trippelsieger, nicht Trippelmeister, Trippelsieger. Borussia ist vom Wochenende Trippelsieger. Borussia Mönchengladbach gewinnt.
Welche Borussia?
Genau, Borussia Mönchengladbach gewinnt gegen Bayern München. Borussia Dortmund gewinnt gegen Leipzig. Und Borussia Düsseldorf wird deutscher Tischtennismeister. Alles an einem Wochenende.
Ja, Gott sei Dank. Alter, das schreibe ich mir mal kurz. Das protokolliere ich mal kurz auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
Alles an einem Wochenende, Leute.
Ja, aber wo wollen wir? Sag mal, wo wollen wir heute? In diesem bunten Gemischtwarenladen, die dieser Podcast ja auch manchmal sein kann, ja? Wo wollen wir denn als erstes hin? Gehen wir erst nach Schalke, in New Hoppe? Oder gehen wir erst nach Dortmund? Dann sagen die Leute wieder, ja, ihr seid ja eh nur ein schwarz-gelber Podcast. Oder betrachten wir München? Wo wollt ihr hin? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Schalke an, das ist nur fair.
Das war auch mein Gefühl, ja. Gute Idee. Total. Ja.
Haben sie sich redlich verdient.
Ja, dann fangen wir doch an mit dem, fangen wir doch an mit der Headline des Kicker heute. Schalke 4-0.
Ja, gut, ja. Das ist,
ja, komm.
Ja.
Du musst ihn aber auch, das ist das alte Michael Preetz-Ding, 23 Saisontore, die musst du auch erstmal machen. Und wenn du im Fünfer richtig stehst, dann haust du die Kugel einfach rein. Also, Schalke 4-0, Tasmania der Herzen. Es war doch irgendwie abzusehen, oder?
Ja, Tasmania San Mia, ne? Ja, das ist schon, es wurde ja irgendwo, habe ich auch gelesen, es gab so Raoul-Momente in dem Spiel, ne? Und das stimmt schon so ein bisschen. Das ist ja irgendwie auch geil. Also ich meine, wir alle haben ja kein Interesse daran, dass Schalke absteigt. Und sie sind natürlich nicht nur wegen des Einspiels jetzt nicht plötzlich von jeglicher Abstiegsgefahr befreit. Das natürlich nicht. Aber es war schön zu sehen, dass diese Mannschaft dann doch noch lebt. Und dieser mitunter ja auch etwas belächelte Kolasinac-Transfer, weil halt eben Linksverteidiger und auf der Position bestand ja jetzt nicht der akuteste Handlungsbedarf, zeigt aber doch auch, dass diese eine Person schon etwas in dieser Mannschaft hat auslösen können. Da war schon eine gewisse Belebung auf dem Feld. Also, das machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt sage, Kolasinac hat quasi im Alleingang den FC Schalke wiederbelebt, dann werden sie natürlich im nächsten Spiel wieder komplett in sich zusammenfallen. Deswegen halte ich mich damit zurück. Aber es war schön zu sehen, dass da doch noch Leben in der Bude ist und dass es ein, zwei Schalter gibt, die dafür sorgen, dass da plötzlich wieder was geschieht. Harit zum Beispiel hat auch ein super Spiel gemacht. So, also du merkst, die haben plötzlich irgendwie Bock gehabt. Ich weiß nicht, was da der Auslöser gewesen ist, dass sie das Gefühl hatten, so, wir müssen jetzt hier was tun. Aber irgendwie hat dann doch einiges zusammengepasst. Und Hoffenheim, fand ich am Anfang, war ja jetzt auch gar kein schlechter Gegner. Ist ja nicht so, als wären die totale Grütze gewesen. Aber ja, Mai, das ist Fußball.
Da muss ich dir gleich widersprechen, aber darüber sollten wir vielleicht erst ganz am Ende des Schalke-Blocks sprechen, nämlich dass meine, das ist dann vielleicht auch die kühne These des Tages.
Kühne These, die kühne These.
Dass Hoffenheim der genau richtige Gegner, also in der jetzigen Form und mit dem Spielpech, das sie haben, und mit der Abwehr, die einfach sehr naiv verteidigt, der genau richtige Gegner war. Also wenn Schalke gegen einen Gegner hätte gewinnen können, dann gegen das Hoffenheim aus dem Januar 2021. Also das war wirklich, ich glaube, Hoffenheim, wenn die sich ein bisschen konsolidieren, wenn Hoeneß da ein paar Schrauben dreht, sind die in 6 Wochen nicht mehr so einfach zu übermannen, wie es auch die Freiburger ja schon getan haben vergangene Woche. Also ich glaube, Schalke hat da einfach den richtigen Gegner gehabt, weil Hoffenheim einfach überhaupt nicht in der Form ist. Aber natürlich gehört es dann auch dazu zu sagen, pass auf, wir haben dann das nötige Spielglück. Und dann reagieren wir und dann machen wir 4 Tore, von denen ja, die waren ja auch alle echt zauberhaft herausgespielt.
Ja, super, super, richtig gut, richtig gut.
Es gibt ja den wahnsinnig schönen Satz von dir, Micky, hier aus dem Podcast, dass die Flut alle Boote hebt. Und ach so, wenn wir über Kolasinac reden, dann ist das möglicherweise irgendwo auch so ein Effekt. dass du, also lustigerweise, also ich bin ja St. Paulianer und ich weiß ja, wie es ist, wenn man als Verein von einem Hoeneß gerettet wird. Insofern. Insofern, aber ich, also um mal ganz kurz auch St. Pauli damit reinzubringen, die haben auch einen Transfer getätigt mit Mamouche, der plötzlich die gesamte Tektonik der Mannschaft stärker macht. Und ich glaube, das ist bei Kolasinac auch der Fall gewesen, dass der einfach aus Mentalität, aus Identität, aus dem, was er möglicherweise auch in den 14 Tagen vorher in seinen Social-Media-Kanälen gemacht hat, einfach so ein bisschen der Mannschaft mehr Selbstbewusstsein einhaucht, auch denen das Gefühl gibt, stärker zu sein. So ein bisschen wie Dortmund immer, ne, wo man das Gefühl hat, die fühlen sich stärker, wenn Haaland auf dem Platz ist. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch der Fall. Das haben wir auch erlebt, dass eben dann ein Harit, der immer wieder unter Kritik nicht leiden musste, sondern in der Kritik gestanden hat in Gelsenkirchen. Ja, glaube ich auch, ist er nicht zweimal sogar suspendiert worden oder ähnliches? Also ja. Auf jeden Fall viele, viele Integrationsprobleme auch in diese Mannschaft immer wieder gehabt hat. Der spielt plötzlich das Spiel seines Lebens, hat 3 Assists gemacht, 1 Tor selber geschossen, ist eigentlich noch viel, viel mehr the Man of the Match gewesen. Und das ist schon psychologisch auch faszinierend, dass so manchmal so ein Dominostein, der umkippt, dann so eine, was?
Dominostein.
Das macht dich an?
Ja, Dominostein, lecker. aber Mike, ist es dann nicht einfach, ist das nicht genau der Spieler, den Schalke gebraucht hat? Statt Bentaleb, Mentaleb?
Alter.
Oh Gott. Oh Mann. Toll.
Du gehst ins Bett. Ich wollte wirklich sagen, ich hatte am Ende der letzten Sendung noch einen Gedanken, wo ich dann wirklich traurig war, dass der nicht mehr reingepasst hat, weil Mike doch gesagt hatte, sie müssten jetzt eigentlich Özil holen. Und dann habe ich so gedacht, kurz, dieses Spirit of the Staircase, kurz nach der Aufnahme dachte ich, nee, die holen natürlich Kolasinac, weil erinnert euch an das Video des Überfalls in London.
Oh ja.
Wen willst du in deiner Mannschaft haben? Den, der überfallen wird und aus dem Auto gezogen? Oder den, der überfallen wird, verteidigt mit, also gegen 2 Angreifer mit, die ja auch bewaffnet waren, da einfach todesmutig dazwischen springt? Also willst du den, der im Auto sitzen bleibt, oder den Verteidiger? Und ich glaube, du holst eher den, der sich sozusagen dem Unbill und der Gefahr entgegenstellt. Und das ist halt Kolasinac gewesen. Deswegen ist es ja nur richtig.
Ich glaube übrigens, dass die Wirkung solcher Videos, die im Netz sind, wirklich nicht zu unterschätzen ist. Also ich glaube wirklich, wenn so jemand zu deiner eigenen Mannschaft wechselt und deinen eigenen Club stark redet, dann schenkst du dem durchaus mehr Gehör, so als junger Spieler, als wenn da irgendwer kommt. Weil die Social Media und die Kraft solcher Videos ist halt einfach nicht gering. Und natürlich hat Kolasinac vieles richtig gemacht, indem er den Verein auch vorher schon stark geredet hat und Spielern, die schon länger da sind als er, aber ihnen Glauben gemacht hat, dass das wirklich nicht irgendein Eierclub ist, sondern dass das halt einfach fucking Schalke ist. Und das ich will nicht sagen, dass es reicht, aber es bringt eine Menge. Ja.
Das Interessante dabei ist ja, dass die Maßnahmen, die vorher versucht wurden, nicht gefruchtet haben. Also Trainerwechsel zum Beispiel. Spielerwechsel hat gefruchtet. Die Frage ist jetzt, ist natürlich rein spekulativ, aber
ja.
Hätte es diesen gleichen Effekt unter einem Trainer David Wagner gegeben, wenn man quasi einfach zu ihm gehalten hätte, man hatte ja mal eine Idee mit ihm, einfach zu ihm gehalten hätte und jetzt in der Transferphase eben mit Kolasinac den Kader einfach so entscheidend verändert hat, dass plötzlich wieder Leben
Ich glaube, dass der Spielertransfer der wichtigere war. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt, weil er das mit aufs Feld bringt, das, was der Trainer naturgemäß gar nicht kann. Also ich glaube, dass das definitiv mehr bringt. Also alles andere ist natürlich jetzt hochspekulativ, lässt sich natürlich überhaupt nicht mehr in irgendeiner Art und Weise überprüfen. Aber ich glaube, dass die Wirkmacht, die von dem Spieler allein ausgeht, derzeit größer ist als die von dem Trainer ausgeht. Da bin ich relativ sicher, ja.
Ich würde auch noch gar nicht anfangen, das ganze Konstrukt nach 4 Toren gegen diese Hoffenheimer Mannschaft so zu loben. Ja. Die müssen jetzt auswärts nach Frankfurt.
Ja, wir sind gerade doch MML, ich bitte dich.
Ja, aber ich will ja nochmal, ich bin jetzt der Matthias Sammer von MML. Ich mahne jetzt mal ganz kurz und sage, den nächsten Wochen für Schalke sind auswärts in Frankfurt, die gerade trotz des Abgangs von Bastost nach Brügge zu sich selbst finden und einfach einen sehr klaren Frankfurt-Fußball spielen. Also sehr viel Hinteregger, sehr viel André Silva. Da kann man dann auch mal ganz schnell wieder verlieren in Frankfurt. Dann fährst du nach Köln, die zwar auch seit 5 Spielen irgendwie nicht mehr, also die haben, glaube ich, seit 4 oder 5 Spielen nicht mehr getroffen, aber du kannst auch mit dieser Schalker Mannschaft, die ja überhaupt nicht gefestigt ist, auch in Köln, sagen wir mal, nur 1-1 spielen. Und dann kommen die Bayern, die gewinnen müssen. Und dann holst du im schlechtesten Fall aus den nächsten 3 Spielen einen Punkt und dann bricht das alles wieder in sich zusammen.
Ja, also wer wollte da widersprechen?
Das sind die Momente, wenn man sich immer fragt, warum sind Spieler oder auch Trainer vor allem in Pressekonferenzen oder auch in Interviews nach dem Spiel immer so defensiv, wenn sie gerade irgendwas gerissen haben und sagen, das ist nur eine Momentaufnahme, wir haben noch nichts gewonnen. Das liegt natürlich genau daran, weil wir haben vielleicht irgendwie, also du jetzt nicht, Lukas, aber ich hatte natürlich irgendwie den Spieltag heute im Kopf und hatte noch gar nicht so sehr geguckt, wie es jetzt eigentlich weitergeht, aber es ist natürlich völlig richtig. Das kann relativ schnell auch wieder Puff machen und dann fällt alles in sich zusammen.
Das Einzige, was halt für die Schalker spricht, das haben wir auch schon mal gesagt, ist die desaströse Saison von Mainz 05, die desaströse Saison von Köln, also nimmt man diesen Städten den Karneval weg, taumeln sie in Richtung zweite Liga. Das ist ja auch eine Wahrheit dieser Saison. Und dann weiß man, obwohl die Arminia gegen Hertha gewonnen hat, das ist ja auch keine Mannschaft, die jetzt noch 40 Punkte holt. Also eher nicht. Das heißt, die bleiben ja alle in Reichweite. Das spricht für Schalke. Ich glaube einfach, dass sie viel jetzt richtig gemacht haben mit Kolasinac. Und dass da vielleicht auch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist, dass es wichtig ist, dass Groß Fährmann hinten reingestellt hat. Das ist ja auch so eine Ur-Schalker-Personalie. Das ist halt wieder dieser von uns schon oft viel zitierte und auch oft belächelte Stallgeruch. Aber du brauchst den. Und das eine, was Groß auch gemacht hat, ist, er ist ja ein Null-Bullshit-Trainer. Er hat einfach gesagt, okay, wer sind denn die 11, besten 11, die ich habe? Die stelle ich auf. Was ist die beste Taktik für diese Mannschaft? Das ist nun mal die Fünferkette. Ja, das, was für die Nationalmannschaft nicht funktioniert, funktioniert aber bei einem Verein wie Schalke, der eine Stabilisierung hinten braucht, ganz gut. Und dann hat er einfach jetzt auch eine ganz gute Achse. Also wenn er hinten mit Nastasic oder Kabak, dann hast du im Mittelfeld Serda, dann hast du Uth davor. Sag mal so, ich habe mal ein Gedankenspiel gemacht. Denk dir jeden dieser Spieler bei einem anderen Bundesliga-Verein. Denk dir Serda im Mittelfeld von Gladbach. Der Typ wäre eine Nummer. Denkt ihr, Uth, letzte Saison beim 1. FC Köln, 10 Scorer-Punkte. Die können ja alle kicken, man muss es ihnen nur wieder in Erinnerung rufen.
Ja. Ja, das ist so ein bisschen der HSV-Effekt, ne? Dass du viele gute Einzelspieler hast, die dann aber in dem Kollektiv einfach drei Nuancen schlechter werden. Und da, das ist dann jetzt halt derzeit bei Schalke der Fall. So, da stehst du dann halt. Tja, da muss man über diesen Punkt muss man irgendwie hinwegkommen.
Wobei der HSV-Effekt ist, das ist ja der alte HSV-Effekt, ne? Der neue
HSV-Effekt ist ja, der neue ist natürlich.
Dass dieses Jahr wird der HSV ja mit 10 Punkten Vorsprung aufsteigen.
Ja, aber ja, und, weil die und genau dann einen ist Plan haben. Der Plan ist wahrscheinlich genau das, worauf du auch hinaus willst, nämlich Terodde. Und Terodde ist natürlich der, und das ist ja so ein, das ist ja so ein bisschen schwierig, weil sobald dann der HSV in der ersten Liga ist, also Terodde, ich glaube, Peter Ahrens hat es auch mal geschrieben oder so, ne, schießt sich selbst in die Arbeitslosigkeit oder sowas, sowas ja. In der Art. Ja.
Ja, aber das ist ja das Problem. Es ist ja der Giovanni Federico der Neuzeit. Schießt die zweite Liga in jeder Saison kaputt. Und wenn er dann nach oben geholt wird, weil sie denken, na 12 Tore in der ersten Liga schafft er doch auch, dann hat er plötzlich Ladehemmung, weil die Luft da oben dünn wird. Ich wollte nämlich gerade sagen, Schalke 04 mit Simon Terodde hätte wahrscheinlich 12 Punkte mehr. Bullshit, die bräuchten jemanden wie Simon Terodde. Also andere Idee, ich habe das erste, was ich gemacht habe im Fußballmanager, als ich Schalke 04 übernommen habe, war, ich hab Wout Weghorst geholt.
So, sehr gut.
Weil das wäre so, wenn wir über Unterschiedsspieler sprechen. Schalke 04 mit einem Spieler wie Weghorst vorne drin hätte 10 Punkte mehr. Oder sogar 12, weil dann machst du die Buden in so einem knappen Spiel wie gegen Augsburg. Das ist das ist auch das ist übrigens an diesem Woche sehr eklatant gewesen zu sehen. Hertha BSC zum Beispiel fehlt so ein Spieler, wie Schalke jetzt Kolasinac hat, als Beispiel, weil es nämlich dann doch das Wochenende der Unterschiedsspieler war. Also Haaland beim BVB macht aus der guten Borussia eine Champions League Borussia. Lars Stindl bei Gladbach macht, wenn er auf einem absolut hohen Fitnesslevel ist, dann spielt er so wie gegen die Bayern, als er diese Tore von Hofmann vorbereitet. Und dann ist er einer der besten Spieler auf der Position in Deutschland und vielleicht auch in Europa. Das ist nämlich dann wieder der Confed Cup Stindl. Und das ist für mich auch so ein Unterschiedsspieler. Gladbach mit Stindl ist eine andere Mannschaft. Und so jemand fehlt zum Beispiel Hertha BSC. Und so jemand fehlt allen Vereinen ab Platz 14.
Übrigens, kleine lustige Simon Terodde-Statistik noch. Simon Terodde hat jetzt schon in dieser laufenden Zweitligasaison mehr Tore geschossen als St. Pauli.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist das viel? Ist das viel, Mike? Klär mich auf. Ist das gut?
Wie schwer ist das eigentlich gerade für dich, Mike? Wie sehr leidest du? Hast du dir schon einen weinenden Totenkopf stechen lassen?
Ja, auf die zwei schon.
Das traurigste, Hamburger Morgenposttitel, traurigstes Tattoo Deutschlands. Edelfan weint.
Ich leide sehr. Hast du Edelfan gesagt, du Arschloch?
Ja, das Schlimme an der Sache ist ja, das Schlimme ist ja auch noch, man kann ja den Schmerz, den man gerade als St. Pauli-Fan empfindet, gar nicht mit den anderen Werbern in der Loge teilen, ne? Während man so eine Currywurst isst aus so einer Porzellanschale, ne? Das ist halt die Chance.
Du lebst auch, Micky Beisenherz lebt auch in seinem Klischee, oder?
Ja, natürlich.
Wir gehen da mal zusammen hin. So schlimm ist das.
Ja, aber. Ich würde dich ja wirklich gerne machen. Alleine schon wegen Ewaldin, den ich ja sehr verehre, würde ich dort gerne mal hin. Und vor allen Dingen, weil das Stadion bei mir ja in Sicht und wirklich auch Hörweite ist, ist es ja jetzt auch jetzt nicht so ein Riesenproblem. Also wenn man dann mal wieder darf oder wie man so schön sagt, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir das.
So, bist eingeladen an dieser Stelle, dann machen wir das.
Ach, das auch noch, er wird ja mal besser.
Edelfan auf St. Pauli, das hieß zu Weltpokalbesiegerzeiten. Nee, Weltpokalsieger-Besieger,
mein Gott, ist das.
Ja, mein Gott, ey.
Mein Gott.
Egal, den Gag lassen wir jetzt mal liegen.
Nee, mach.
Ja, eben.
Ich wollte sagen, das hieß zu Weltpokalsieger-Besiegerzeiten noch Gourmägle.
Gott.
Ja, Entschuldigung, es ist Montag früh. Ja, ich muss ja selber Spaß an der Sendung haben. So, aber ich habe was vorbereitet für euch. Ich habe für den Übergang, weil wir vielleicht ja jetzt doch den BVB machen, habe ich zwei Fragen vorbereitet, zwei Quizfragen. Die eine intern an uns, die müsst ihr probieren, jetzt direkt zu lösen. Und die andere geht dann raus an die Schwarmintelligenz unserer Hörer, weil ich von denen nämlich eine Mithilfe brauche. Das erste ist, ich sag euch jetzt mal ganz kurz was. Marco Reus, der unter Terzic jetzt gegen Leipzig, in Leipzig, endlich mal wieder auf seiner Lieblingsposition der 10 spielen durfte, hat jetzt mit den Assists 81 und 82 in der Bundesliga-Geschichte auch Thomas Hässler und Mario Basler hinter sich gelassen.
Oh.
Es gibt jetzt 5 Spieler in der Geschichte der Bundesliga, die mehr Vorlagen geschafft haben als Marco Reus. Nennt mir alle 5.
Oh Gott.
Thomas Müller.
Ja, der ist der Beste. Und mit 154.
Sind es nur Deutsche? Nein, alles egal.
Es sind 3 Deutsche, 1 Franzose und 1 Brasilianer.
Ja,
und
gut, Ribéry, ja. Klar. Der Brasilianer, warte mal.
Ich gebe noch einen Tipp. Alle Ende der 90er, zwischen Ende der 90er und Mitte der Nullerjahre, die ich jetzt noch
aber suche. Giovane Elber, ist das der Brasilianer? Nein, ne? Oder?
Nee, ich geb dir einen Tipp. Er ist der brasilianische Benjamin Button.
Ach so, Zé Roberto.
Ja, genau. Ach, mit krass. 94 Vorlagen.
Ja, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er so viele Vorlagen.
Pass auf, da mache ich jetzt für euch folgende Geste. Die Zuschauer können es nicht sehen, aber so. So, ihr müsst schon.
Lothar Matthäus.
Natürlich.
Ja, Andi Möller natürlich. Gemeint damit. Wer war denn gemeint?
Ja.
Ja. So, und dann fehlt noch einer, der gesagt hat, so, jetzt pass auf, ich gehe mal kurz weg, weil jetzt kommt nämlich hier der Schornsteinfeger. Ihr könnt ja noch ein bisschen tüfteln. Ja, tschüss.
Ihr verarscht mich doch hier. So, Micky.
Ja, was soll ich denn?
Der Schornsteinfeger kommt.
Ja, weißt du Bescheid. Pass auf, ich gehe ganz schnell mal eben kurz zu meiner Tochter.
Wir gehen doch alle.
Ja, schon mal was von Lockdown, Kindernotbetreuung gehört und so. Ne? Welcome to my world. Warte mal eben.
So, ich mache davon, als Beweis mache ich davon einen Screenshot. Mitten in der Sendung, stellt euch das mal bei Wetten, dass vor, ja, gehen einfach alle Interviewpartner, weil sie kurz mal den Schornsteinfeger zu Hause reinlassen müssen.
Das ist übrigens toll, wenn Micky so den Kurs spricht, das ist wirklich das gehörte Testbild. Kommt aus der gleichen Zeit, hat auch den gleichen Effekt. Ich möchte, dass das unbedingt drin bleibt. Also, und auch der, auch weil ich jetzt wirklich, ich bin vom Glück geküsst, der Schornsteinfeger ist hier.
It's a bit better. She grabbed blah, with a rebel yell.
I give you a hint, you cannot refuse. Der letzte Tipp ist, von ihm hätten sich Lukas Gregorowitz und Moritz Bleibtreu auch einen blasen lassen.
Mehmet Scholl.
Ja, genau.
Ach, guck mal, siehst du. Das ist schon hier. Ja?
Wieso hätten die sich einen blasen lassen?
Mike, das ist.
Jetzt ist der Film so lange her. Würden die ihm einen blasen oder würden sie sich einen blasen lassen? Wie war das?
Sie würden.
Ja, ne? Ja,
gut. Sie würden aktiv,
Es ist, wie es ist. Pass auf, und dann habe ich noch was, das habe ich dem immer tollen, das ist wirklich eine Empfehlung, dem immer tollen Fußballquiz auf Spiegel Online entnommen.
Oh ja, das ist gut.
Dass ich immer, wenn es rauskommt, sofort spiele. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Renier, von der neue Brasilianer von Borussia Dortmund, von Real Madrid gekommen, ist der 13. Spieler in der Bundesliga-Geschichte, dessen Namen ein Palindrom ist, den man von vorne und also von hinten wie von vorne ANNA, ja. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wer die 12 anderen sein sollen. Und Otto Addo ist es auch nicht. Also, wer kann das sein? Ich komme nicht
drauf. Aber was denn mit Massimo Otto zum Beispiel?
Ja, okay, guck mal, da haben wir schon mal einen. Aber da, das möchte ich, pass auf, das könnt ihr dann, ich mach's jetzt mal wie Valulis, das könnt ihr dann drunter posten. So ist es. Gut, aber das war sozusagen, sie hörten den Übergang zum BVB-Spiel.
BVB übrigens auch ein Palindrom, ne? Ich sag's nur.
jetzt bist du on fire,
jetzt
ne?
Jetzt bist du aber in Form.
Ja.
Jetzt geht's aber ab.
Man hilft ja, wo man kann, ne?
Ja. So, also, BVB.
Ja, BVB ist wieder da. Wir sind klar auf Meisterkurs. Wer soll uns noch stoppen? Ne? Ist doch völlig klar.
Was witzigerweise exakt der Wortlaut aus dem Emre Can-Interview nach dem Spiel war. in dieser Form kann uns keine Mannschaft, nee, in dieser Form können wir jede Mannschaft der Welt schlagen und natürlich muss die Meisterschaft unser Ziel sein.
Ach, guck mal, siehste. Naja, also er hat natürlich recht, in dieser Form, also es stimmt schon, in dieser Form können sie tatsächlich jede Mannschaft der Welt schlagen. Allerdings werden sie nicht in dieser Form bleiben. Das ist ja leider die Erkenntnis aus der bisherigen Saison. Aber warten wir es mal ab. Abgesehen davon, also das, was da offensiv gelaufen ist, das war natürlich ein Fest. Also wirklich wunderbarer Offensivfußball, blindes Verständnis. Gerade Marco Reus auch fantastisch, wirklich ganz, ganz großartig. Ich habe mich ein bisschen über das 1-3, also beziehungsweise 3-1 geärgert, weil das wieder so unter der Flanke wieder so durchgeköpft, Zagadou, wo man denkt, ja, das ist natürlich auch der BVB, den man kennt. Das hat mich echt ein bisschen genervt hinten raus, muss ich sagen. Aber das, was ich da offensiv gesehen habe, war natürlich ein Traum. Auch, ich meine, Haaland, da ist ja nun wirklich jede Lobeshymne schon gesungen worden, aber das ist ja, er ist halt eben nicht nur dieser, ich zitiere, Ochse, sondern der ist ja halt eben auch wirklich sehr, sehr kunstfertig am Ball. Also wie er vor dem, ich weiß nicht, ob es das, ich glaube 3-0, ne, vor dem 3-0, wie er sich da so durchgedribbelt und dann sich durchgetankt hat, das ist natürlich die, ich glaube, das war es 2-0, die perfekte Mischung. Also traumhaft, wirklich traumhaft.
Was ich sehr, sehr schön fand an diesem zweiten Tor war einfach, er kämpft, dann hat er den Ball gegen 5.
Ja.
Dann behauptet er den, dann spielt er raus und damit wird erst diese unglaublich schöne Ballstaffette eingeleitet im Strafraum. Dann kommt der Ball zurück zu Sancho und dann steht er gegen die gleichen 5 oder ja. 3 waren noch übrig. Also erst hat er 5 dupiert und die anderen 3 hat er dann noch weggebüffelt im 5er. Also das ist ja auch der BVB, für den wir wieder ins Stadion gehen würden. Ist ja diese, man muss aber einfach auch sagen, dieses Spiel hat, und da zahle ich auch gerne 10 Euro ins Phrasenschwein, hatte einfach 2 Halbzeiten, besonders übrigens aus der Sicht von Gulaschi, dem Torwart der Leipziger. Ich glaube, der musste in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Ball halten und hat dann in der zweiten erstmal 3 Buden bekommen. Also auch relativ frustrierend, ne?
Und das muss man sagen, hält sich weiter bei Borussia Dortmund, ne? Dass die zweite Halbzeit besser ist als die erste, dass in der zweiten Halbzeit die Tore geschossen werden und nicht in der ersten. Aber ansonsten ist es natürlich ohne Frage ein komplett anderes Bild und auch da wieder mal die Psychologie, ne? Ich habe so ein bisschen aus dem Dortmunder Umfeld gehört, dass insbesondere halt diese Emotionalität dieser Mannschaft total gefehlt hat durch den Trainer, der vorher da war, wo das Wort Valium mal eine Rolle gespielt hat, also der einfach eben nicht die Ansprachen machen konnte und die Emotionalität in diese Mannschaft einhauchen konnte, die es brauchte. Das scheint offensichtlich jetzt der Fall zu sein mit dem Punkt, dass Reus mal wieder auf seiner Lieblingsposition spielen darf, aber siehe da, plötzlich ist auch die Abwehr wieder stabiler, mal das 1-3 dabei ausgenommen. Es ist ja nicht nur die Offensive, sondern plötzlich funktionieren die ganzen Mannschaftsteile wieder zusammen. Plötzlich funktioniert auch ein Sancho wieder, der in den letzten 3 Spielen jeweils ein Tor gemacht hat und ja totale Ladehemmungen am Anfang der Saison gehabt hat.
Seit Nils Stratmann und ich im Mannschaftshotel von Borussia Dortmund in Braunschweig mit ihm im Aufzug standen, ja, und er fragte noch, is this going down? Wir haben gesagt, no, Jaden, man, this is going up. From now on, it's all up. Also, make Sancho great again. Das schreiben wir uns auf die Fahne.
The only way is up.
Oh Gott. Ist der Pullover so eng, Mike? Ist der Pullover so eng? was Favre angeht, das Problem ist halt, diese Ansprache kann ja durchaus funktionieren. Also auch ruhig und besonnen, auch auf die Art haben Leute schon Meisterschaften gewonnen. Das Problem ist halt einfach, wenn sich das dann aber so verselbstständigt, wenn das zu so einer Art Running Gag wird, wenn die Spieler sich hinter dem Rücken über den Trainer schon lustig machen, weil sie sagen, jetzt kommt wieder eben diese Valium-Nummer, dann ist dieser Turnaround irgendwann nicht mehr zu schaffen. Genauso übrigens auch im Umkehrschluss. Du kannst auch nicht permanent den Hacker tanzen und irgendwelche flammenden Reden halten. Auch das wird natürlich dann irgendwann zum Selbstläufer und zum Treppenwitz. So, du musst einfach eine Varianz drin haben. Eine Varianz in der Ansprache. Du musst auch unberechenbar sein auf eine Art. Und das war bei Favre offenkundig nicht mehr der Fall. Und da hat Terzic derzeit natürlich noch den Vorteil, dass er einfach eine andere Ansprache an die Mannschaft wählt, die die Mannschaft offensichtlich dadurch schon mehr erreicht, weil sie sich so angenehm abhebt von dem Sound, den sie gewohnt waren, der sie auch offensichtlich ein bisschen einzulullen drohte. Jetzt wird's halt nur interessant, inwieweit diese Form der Kommunikation variantenreich ist in den nächsten Wochen und Monaten. Aber dass er ein mutiger Typ ist, der den Charakter des Vereins auch verinnerlicht hat, das zeichnet sich jetzt schon stark ab.
Es kommt ja auch dazu, wenn man Hummels, Delaney und Terzic nebeneinander stellt, weiß man von oben nicht, wer ist. So, das ist ja auch wichtig für die Identität für so einen Verein, dass man mit einer Stimme spricht, mit einem Gesicht auftritt oder zumindest mit einer Frisur. Aber ich finde auch, es ist ein anderer Sound, nicht nur an der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz. Und ich musste unter der Woche so ein bisschen schmunzeln, als Hummels Erwachsenenfußball gefordert hat, weil ich nicht genau wusste. Also ich wusste auch immer nicht, als Marcel Reif im Doppelpass über Wochen erzählt hat, die spielen Kinderfußball, dachte ich auch mal, ja, weiß ich nicht, kann ich mit beiden Zuschreibungen nicht viel anfangen. Aber was dann gespielt wurde gegen Leipzig, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, als sie trotz einer gefühlten Unterlegenheit ja dagegengehalten haben, war, sie sind halt anders in den Zweikämpfen. Und plötzlich steht, was ich gerade über Groß und Schalke gesagt habe, der eine Achse braucht, ja, bei Dortmund hast du die Achse dann plötzlich, wenn Hummels hinten steht, auf der Doppel-6 spielen Witzel bis zu seiner Auswechslung, das ist ja auch eine schmerzliche Geschichte, dass der den Rest der Saison fehlen wird. Ja, aber du hast dann eben Witzel und Delaney oder danach Emre Can und Delaney. Und das sind zwei Spieler, die auf der Doppel-6 dem Gegner wehtun können. Das ist immer, wir haben über Jahre gefordert, Emre Can muss zu Borussia Dortmund kommen, weil er der vielbeschworene Wellenbrecher ist.
Ja.
Das ist er jetzt gewesen in der zweiten Halbzeit.
Da kann ich nur vorwarnen. Also, der Wellenbrecher, da haben wir im November haben wir gesagt, alle müssen versuchen, den Wellenbrecher. Vom Wellenbrecher will ich nichts mehr hören, verstehst du? Das ist durch, also da kann ich nur vorwarnen.
Also, wenn Erwachsenenfußball bedeutet, in Dortmund, wir verteidigen besser, wir sind lauter und wir sind ekliger und körperlich unangenehm für den Gegner, dann ist das vollkommen okay, weil zaubern kann diese Mannschaft immer. Das kommt von alleine, wie Terzic gesagt hat, mit denen musst du nicht Hacke und Fallrückzieher üben, das beherrschen die aus dem FF. Du musst das Kämpfen mit denen üben und dann sozusagen, das ist ja das Fundament, auf dem du dann eben diese Hacke, Spitze, diese wunderschönen Stafetten dann bauen kannst. Also das passiert ja aus der Mannschaft alleine heraus. So. Und das kannst du dir dann aber auch erlauben, wenn du weißt, hinten wird auch mal gegrätscht. Nur Hacke ohne Grätsche funktioniert nicht.
Total, total. Ja, genau. Und dieses jämmerliche von hinten heraus kunstfertig rausspielen wollen und dann dabei schon den Ball verlieren, das treibt natürlich nicht nur Mats Hummels in den Wahnsinn. Aber das, was immer unter diesem Label Männerfußball oder Erwachsenenfußball läuft, ist ja nichts anderes als konfrontationsfreudiger Fußball. So, sich nicht zu scheuen, in die Zweikämpfe zu gehen, auch die unangenehme Begegnung auf dem Feld bewusst suchen, das ist damit ja gemeint. Und klar, die Spieler dazu zu animieren, das ist jetzt die Aufgabe. Denn wie du richtig sagst, spielen können die alle. So. Aber das ist erst immer der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal, sich im Zweifel auch auf für einen selbst unangenehme Art und Weise den Ball besorgen.
Ich zündle jetzt mal ein bisschen. Ich spiele mal ganz kurz mit dem Feuer. Mats Hummels, Marco Reus und insbesondere Emre Can sind ja auch keine Jungtürken mehr.
Ja.
Mike, du guckst wieder so, als wenn du nicht weißt, was in mich gefahren ist.
Das ist richtig, aber das tue ich ja öfter, nicht nur, wenn du redest.
Ja, es ist ein Zitat von Marcel Reif, das gestern natürlich dann wieder in den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter, aufgegriffen wurde, weil ja gerade so eine gewisse Latenz herrscht, den Doppelpass auf eben dieses Vokabular abzuklopfen. Weil ich habe das Gefühl, dass die Leute auf Twitter den Doppelpass so gucken wie die anderen, sonst immer nur den Tatort abends. Also mit der Checkliste, so mit dem Rassismus-Bingo schon auf den Knien. Reif hat gesagt, Reus und Mats Hummels sind ja keine Jungtürken mehr.
Ja, Mats, genau.
Das ist aber ein altertümlicher Begriff. Also Marcel Reif, der ja 1783 geboren wurde, in Ostvorpommern, was wenige wissen, hat natürlich einfach das alte Vokabular wieder herausgeholt, ne? Mit Pickelhaube auf, Doppelpass an.
Ja, ja, das ist, genau, es ist ein alter, offensichtlich, ich kannte es auch nicht, aber er war sich, der Wirkmacht dieses Begriffs, glaube ich, durchaus bewusst und hatte deshalb auch nach der Werbepause darauf angesprochen, jetzt auch kein großes Interesse daran, zu sagen, Leute, da entschuldige ich mich. Ich sehe da jetzt ehrlicherweise auch nicht das Riesenproblem. Er hat ja, also, die, ja, mein Gott. Ja, sind halt aber irgendwelche, also ich war, also als rassistische Entgleisung habe ich es jetzt nicht gewertet. Es ist so ein bisschen so, du merkst auf, weil wir alle mittlerweile sehr sprachsensibel sind. Aber es ist ja jetzt, ja, also.
Bevor wir uns jetzt hier gegenseitig langweilen.
Ja. Nee, wieso? Du bist doch nur gelangweilt, weil wir sind ja im Thema.
Ja, so richtig, das stimmt.
Ist das hier in guter Stuttgarter Tradition eigentlich ein Männerpodcast? Ja, ne?
Ja, das sicher, ist
doch, natürlich. Oder? Ja, absolut. Nein, aber zwei Sachen wollte ich noch mal ganz kurz erzählen. Erstens, was diesen etwas aggressiveren Fußball angeht oder diesen erwachsenen Fußball angeht, den konntest du natürlich tatsächlich auch in sehr, sehr großen Teilen sehen, weil so ein bisschen von dem, was Borussia mal ausgezeichnet hat, wieder stattgefunden hat. Ne? Ball verloren, sofort umdrehen, wieder gegen den Mann spielen und versuchen, den Ball wieder zurückzuholen, war ja lange Zeit mal eine Spezialität in Dortmund, hat in Teilen wieder stattgefunden. Und dann, weil wir gerade Axel Witzel angesprochen haben, gute Besserung übrigens an dieser Stelle, was ich total beeindruckend fand, diese Situation, in der er sich verletzt hat, sah ja sehr, sehr harmlos aus. Und in der Halbzeit darauf angesprochen, hat Lothar Matthäus gesagt, dass er sich erinnert an, ich weiß es nicht mehr, ob es 94 oder 96 gewesen ist, da musste ich auch so vom Platz getragen werden. Da habe ich mir die Achillessehne gerissen. Und dann dachte ich noch, was ein Schwachsinn, mit so einem kleinen und irgendwie harmlosen Ding hast du vielleicht einen Bänderriss oder ähnliches, aber doch bestimmt keinen Achillessehnenriss. Und im Spiel selber, als ich dann irgendwie merkte, dass Haaland dann auch anfing, den Witzeljubel beim Tor zu machen, dachte ich, okay, möglicherweise doch gar nicht so unrecht, aber das fand ich total beeindruckend, dass im Grunde genommen an der Art und Weise, wie die Verletzung zustande kam und wie er vom Platz getragen wurde, Lothar Matthäus gleich mal irgendwie ein Bulletin schon abgeben konnte und die Verletzung quasi festgelegt hat und ja auch recht gehabt hat dann.
Ich bin schon sehr häufig in meinem Leben verletzt worden, ich bin dreimal geschieden, also so viel kann ich dazu sagen. Übrigens, das würde ich noch gerne, das reiche ich eben noch nach, pass auf, damit die Leute auch mal was lernen. Also die Jungtürken, ja, waren eine politische Bewegung im Osmanischen Reich, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts illegal auf liberale Reformen und eine konstitutionelle Staatsform hinarbeitete. So, jetzt ein Satz noch. Die niedrige soziale Herkunft der wichtigsten jungtürkischen Führer führte dazu, dass sie sich nach außen hin mit politischen Ämtern in der zweiten Reihe begnügten und repräsentative Führungspositionen Personen aus höheren Kreisen überließen. So, womit also auch der Vergleich erklärt wäre, warum diese eben nicht diese Jungtürken an den Mikro standen, sondern die aus den höheren Kreisen, sprich Reus und Hummels, damit das jetzt dann auch ein für alle Mal geklärt wäre.
Womit er ja im Wortsinne dann komplett recht hat.
Richtig, genau.
Ja, genau. Gut. So, das möchte ich an dieser Stelle einfach dann auch mal festgehalten wissen. So, bei aller sonst gerechtfertigter Kritik am Vokabular im Doppelpass, hier ist es einfach überzogen und auch gewollt.
Naja. Genau, überzogen, gewollt und weist die Kritiker als geschichtsunkundig aus, als gleichsam sprachsensibel wie völlig geschichtsunkundig. So.
Ich möchte auch mal sagen, geschichtsunkundig, das wäre auch eine sehr gute Überleitung zu uns und dem MML-Fluch für das Gladbach-Bayern-Spiel. Aber nur mal schon mal als Vorankündigung. Ich habe nämlich einem guten Freund von uns nach dem 2-0 durch Goretzka geschrieben, ja, das Ding ist ja leider gelaufen. Also auch die Expertise ins Private getragen. Aber ich möchte noch eine Sache sagen, vom Jungtürken zum nicht mehr jungen Trainer. Julian Nagelsmann hat einen entscheidenden Beitrag zu diesem Sieg von Borussia Dortmund geleistet. Er hat nämlich irgendwann, ich weiß nicht, ob in der Halbzeit oder erst nach dem 0-1, von einer sehr guten Fünferkette die Leipziger ja einfach sehr offensiv interpretieren, mit Angelino, der ja eigentlich ein Linksaußen spielt, mit der Dreierkette, die sich oft in den Spielaufbau einschaltet. Also das ist ja deren System. Er hat dann auf eine Viererkette umgestellt. Und ich glaube, dass das dem BVB im Allgemeinen und Haaland dann insbesondere im Besonderen diesen Raum ermöglicht hat. Julian Nagelsmann weist etwas auf, was wir zuletzt bei Pep Guardiola gesehen haben. Und das ist dieses Overthinking, das Pep Guardiola-Syndrom. Dieses vor großen Spielen, sich immer den einen Gedanken zu viel zu machen. Also, er haut die ganze Liga weg, und dann mit 9 Gegentoren, die Mannschaft ist Zweiter, kann Tabellenführer werden. Das muss man sich alles so denken, als wenn wir jetzt über den BVB sprechen würden. Was würden wir über diesen BVB auskübeln, wenn es so gelaufen wäre? Aber dann kommen die großen Gegner und dann macht er immer irgendwas Besonderes. So wie Pep Guardiola sonst im Champions League Halbfinale. Und das führt zu einer Bilanz, dass er in 12 Spielen gegen die anderen Top 5 Teams nur 11 Punkte und einen Sieg geholt hat. Das ist die Nagelsmann-Tabelle. In der Nagelsmann-Tabelle, wenn man die Top 5, also Bayern, Dortmund, Gladbach, Leverkusen und Leipzig nimmt, hat Leipzig die mit Abstand schlechteste Bilanz. Und hinzu kommt noch dieses 0-5 in Manchester in der Vorrunde in der Champions League. Nagelsmann kann keine Topspiele.
Also Overthinking ist ein Vorwurf, den musste sich Thomas Doll zum Beispiel niemals anhören, ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, interessant. Das ist so ein bisschen das ja, womit Jogi Löw auch immer regelmäßig auf die Nase gefallen ist, wenn er halt eben so sein wollte wie Guardiola und so und dann immer den schlechten Part von Guardiola übernommen hat. Dieses, man will dann das Besondere machen, ja.
Sozusagen das Gegenteil von Favre.
Quasi. Genau. Aber Favre war doch auch ein Overthinker.
Ein steady Overthinker. Der fällt nicht
dabei. Gegen unabhängig.
Und er hat aber die meisten Niederlagen ja gegen Mannschaften geholt, die abstiegsbedroht waren. Also die auf den letzten 5 Plätzen.
Das hat aber nichts mit Overthinken zu tun, sondern mit Underwhelmen. Nämlich in dem Moment, wo es darum geht, eine Mannschaft auch gegen schwächere Gegner zu motivieren, speziell wenn du unter der Woche vielleicht gegen Inter Mailand gespielt hast, das hat dann was mit mangelnder Motivationsfähigkeit zu tun. Da sind wir wieder bei dem Thema Valium und bei dem Thema mangelnde Begeisterungsfähigkeit. Das hat nichts mit dem falschen Matchplan zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass du auch in deiner Ansprache nicht variabel genug bist. Dass man halt eben dann sagt, ja komm, scheiß drauf, es kommt ja nur Mainz. Oder kommt ja nur Köln und plötzlich steht es 0-1 und dann kriegst du das Ruder nicht mehr rumgerissen und gehst mit einer Niederlage vom Feld. Das ist dann wiederum anders begründet.
So, und jetzt ist wieder Zeit, meine Damen und Herren, liebe Kinder, jetzt ist es wieder Zeit in der beliebten Kategorie, welcher Spieler spielt nächste Saison bei Bayern München? Ich fange mal an mit Upamecano.
Ich bin ja treuer Hörer von Radio 1 und da läuft ja dann immer diese Werbung für diese Wurzel da aus Südafrika, wo Axel Milberg und seine Frau dann extra dahin. Genau, dann fahren die Upamecano. Da fahren ja mal Axel Milberg und seine Frau fahren dahin und überwachen die Plantage und stecken dann dem Aufseher dann irgendwie noch 5 € zu. Und das ist ja Upamecano. Ne?
Ja, aber ja. Upamecano unaussprechlich. Aber ausgesprochen gut.
Und der Einzige, der ja körperlich in der Lage war, Haaland auch mal das Wasser zu reichen, ne? Also
Ja, der ist ja auch eine auch Bombe.
Aber er hat es nicht genommen. Haaland hat es nicht genommen und hat einfach die Buden gemacht.
Ja. Aber es gab viele, viele Duelle, wo er insbesondere auch in der ersten Halbzeit natürlich auch, aber wo es Haaland echt schwer gehabt hat gegen Upamecano, weil er der Einzige war, der auch körperlich in der Lage war, sich dem entgegenzustellen.
Ich glaube aber, Mike, dass die nächsten Bayern-München-Spieler, das hat ja auch Friedhelm Funkel bei Sky 90 gesagt, nicht in Leipzig spielen, potenziell, sondern bei Borussia Mönchengladbach. Den passiert nämlich Folgendes. Denen passiert gerade etwas ganz Absurdes. Sie haben jetzt am Freitagabend den Bären erlegt, aber sie sind's, die zerteilt werden. Das ist doch.
Das finde ich übrigens eine Schweinerei. Ich könnte niemals Fan von einem Verein sein, der danach die besten Spieler von Borussia Mönchengladbach kauft.
Ja, aber guck mal, also, die schlagen die Bayern in dieser Manier, ja. Hofmann, der ja mal bei Dortmund war, schießt 2 Tore. Neuhaus macht das 3. Was ist klar nach dem Spieltag? Nicht die Gladbacher greifen jetzt oben an, sondern geiles Projekt. Dortmund holt Rose. Dortmund nimmt, ja. Sagt Rose, er soll den Hofmann noch mal wieder zurück. Direkt, komm, bring mit. Bring den Hofmann mit, der passt zu uns. Genauso einen brauchen wir. Und Neuhaus geht zu Bayern. Das ist doch auch, ja. Das ist doch auch hart, dass das dann die Schlagzeilen danach sind. So nicht Wahnsinn, Gladbach auf dem Weg zur dritten Kraft.
Ja. Ja, ja. Und was ist mit Zakaria? Wieso soll der denn bei Gladbach bleiben? Der kommt ja auch zum BVB.
Aber
ja, das ist wirklich, also das ist wirklich, wenn man Fan von Wettbewerb ist oder sich auch für andere Vereine begeistern kann als den eigenen, dann ist das doch einfach scheiße. So, das ist doch wirklich Kacke. Das macht doch irgendwie auch keinen Spaß. Man will doch auch einfach, dass so ein paar Vereine irgendwie auch abseits des eigenen gedeihen können. Das ist so.
Die Gladbacher sind ja auch die einzige Mannschaft, die Hansi Flick jetzt zweimal geschlagen hat. Also denen es gelungen ist, Hansi Flick als Trainer zweimal zu besiegen. So muss man es korrekt sagen. Einmal direkt, also unmittelbar nach seiner Amtseinführung. Und dann jetzt wieder. Und genau das haben wir letzte Woche gesagt. Wir haben gesagt, die sind potenziell die Mannschaft, die die Bayern am ehesten ärgern können, weil die haben irgendwie ein Rezept. Die haben ein Rezept entwickelt, über die letzten Jahre Bayern schlagen zu können.
Du, ich glaube, das Rezept ist manchmal super simpel, und da sind wir schon wieder beim Thema Motivation. Das Rezept ist das Wissen, dass man die Bayern schlagen kann. Denn Gladbach hat über die letzten 10 Jahre relativ häufig sehr gut ausgesehen gegen die Bayern, und das sickert dann auch wieder so ein bisschen ein in die, jetzt kommt der schreckliche Begriff, Vereins-DNA, aber das ist so, wenn die Bayern kommen und du weißt, wir haben in den letzten Jahren immer gut gegen die ausgesehen, dann gehst du natürlich auch schon mit einem anderen Gefühl aufs Feld, selbst wenn das völlig andere Spieler sind. Oder du bist halt einfach Schalke. So. Mit Ausnahme natürlich dieses Spieltages, das ist ja klar.
Und eins muss man mal mentalitätsmäßig auch sagen, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine Mannschaft eine 0-2 gegen Bayern München in derartiger Dominanz und in einer derartigen Selbstverständlichkeit aufgeholt hat, wie Mönchengladbach das gemacht hat. Weil es ja natürlich in der Tat so war, dass alle gedacht haben, so wie Lukas ja auch, das Ding ist gelaufen. Wär schön gewesen, aber halt dann offensichtlich nicht gegen diese Bayern.
Ja.
Und dann kommt halt eben Gladbach und sagt, Pustekuchen, 0-2, uns doch egal. Wir gehen hier immer noch als Sieger, also wenn einer als Sieger vom Platz geht, dann immer noch Borussia Mönchengladbach. Also ja. Da muss man wahrscheinlich in die Archive gucken, um ein ähnliches Spiel in irgendeiner Form da rausholen zu können.
Ja.
Ich hatte ja letzte Woche auch gesagt, dass so die Blaupause für die Gegner, für die kommenden Gegner des FC Bayern, dieses Spiel gegen Bremen, das 1-1 in der Allianz Arena sein müsste, weil Bremen es da geschafft hat, als deutlich unterlegene Mannschaft, indem sie das Zentrum geschlossen haben, die Bayern zu ärgern. Wenn du das nimmst, sozusagen massiert im Zentrum stehen, aber dann zu sagen, wir haben ein Mittel gegen die Bayern, weil wir wissen, und Rose wusste das, dass die eben unter Flick so hoch stehen. Und Flick hat noch keinen Plan B entwickelt und auch noch kein Gegenmittel, dass sein Fußball mittlerweile zumindest hinten in der Viererkette entschlüsselt wurde, weil Niklas Süle hat noch nicht diese Grundgeschwindigkeit, die er vor der Verletzung hatte. Der hat sich noch nicht dahin zurückgearbeitet. Das heißt, wenn dann die Viererkette so steht, und die stehen ja fast an der Mittellinie, und wenn du dann jemanden hast wie Stindl, der diese Schnittstellenpässe spielen kann, dann ist das eben auch etwas, was den Bayern wirklich wehtut. Und sie haben ja, glaube ich, die drittmeisten Gegentore. Ich glaube, 24 Gegentore. Das ist das letzte Mal, weiß ich nicht, da war Manuel Neuer, glaube ich, noch gar nicht Torwart bei den Bayern, dass das letzte Mal überhaupt passiert ist. Also, sie haben natürlich auch weit über 40 Tore geschossen. Das gleicht das dann wieder auf. Also, sie sind eine sehr aufregende Mannschaft. Also, wenn wir uns eine Mannschaft hätten backen können für das Entertainment der Liga, dann den FC Bayern unter Flick. Ja, viele Tore schießen, deswegen hat ja Lewandowski auch schon 20, aber eben auch viele kassieren. Und das ist natürlich eine Mischung, die es dann im Endeffekt auch spannend macht für den weiteren Verlauf der Meisterschaft.
Klar, macht ja auch Bock. Also, das willst du ja haben. So.
Ja. Aber die Mannschaft der Stunde ist aber eine andere, ne?
Übrigens, und nur um es nochmal ganz kurz zu hören, 24 Gegentore, mehr Gegentore haben nur Hertha, Köln, Schalke und Mainz.
Aber mit und der Mannschaft der nicht. Stunde meint Lukas natürlich Union.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, ich habe mir nochmal die Tabelle vom 10. Spieltag angeschaut, 5 Spieltage her. Da war der SC Freiburg 14.
Ach so, stimmt, stimmt.
Mit 8 Punkten. Jetzt sind sie 8. mit 23 Punkten. 5 Spiele in Serie gewonnen, zuletzt 8:1 Tore gegen Hoffenheim und Köln. Auch da, der Unterschiedsspieler da heißt Vincenzo Grifo, der besser ist als in Gladbach und besser als in Hoffenheim. Und da ist es so, ohne Trainerwechsel, ohne Spielerwechsel, hat Freiburg innerhalb von jetzt, eigentlich sind 7 Spieltage, 2-mal unentschieden und 5 Siege, innerhalb von 7 Spielen den Turnaround geschafft von, ach kacke, können die wirklich sympathischen Freiburger dieses Jahr tatsächlich absteigen?
Ja.
Zu, können sie vielleicht doch den Europapokal erreichen?
Interessant, ne? Das habe ich gestern noch irgendwann beim Eierbraten auch noch so gedacht, als ich plötzlich hörte, stimmt, 5 Spiele in Serie. Oder nee, es war vor dem Spiel, also hatten sie 4 Spiele in Folge gewonnen, wo ich auch dachte, hey, Moment mal, waren die nicht noch vor kurzem akut in Abstiegsnot? Und genau das, was du sagst, plötzlich stehen sie da und haben halt einfach jetzt diese super Serie hingelegt. Ich meine, Freiburg ist ja sowieso generell ja ein Hort des Vertrauens. Die haben in den letzten 25 Jahren, glaube ich, 3 Trainer gehabt oder so. Da ist einfach grundsätzlich sowieso nie der Zweifel am Übungsleiter. Das ist sicherlich auch schon mal eine Konstante, die sehr wohltuend ist. Und welche Veränderung en Detail Streich da vorgenommen hat, das vermag ich gar nicht zu sagen. Aber
kann ich dir aber sagen. Weil ich witzigerweise hat der Kicker in der Donnerstagsausgabe, das war ja, also letzte Woche war ja 9 Jahre Streich, Jubiläum, und dann haben sie eine kurze Geschichte nur gebracht, wo aber alles drin stand. Also Streich hat zum einen die Ansage verändert, also verschärft. Er hat gesagt, okay, da muss ich da halt auch härter reingehen. Und sie sind in allen messbaren Zahlen, Laufleistung, Sprintleistung, Zweikämpfe, Chancen, die herausgearbeitet sind und Chancenverwertung signifikant besser geworden, wenn man die ersten 8 Spieltage gegen die zweiten 7 Spieltage rechnet. Also Spieltag 0 bis 8 kannst du an den Zahlen lesen, eine extrem konfuse Mannschaft, die weniger gelaufen ist als der Gegner, die schlechter vorm Tor war, die weniger vorm Tor war und plötzlich haben sich alle Zahlen verbessert. Das heißt, das schaffst du ja nur durch ein verändertes Training und durch eine veränderte Ansprache, weil du musst die Jungs, wieder ein Phrasenschweinsatz, zum Laufen bringen. Und das hat Streich geschafft.
Also hat Streich im Grunde genommen ist mit einer veränderten Version von sich selbst aufgetreten. Man könnte auch sagen, der Christian hat seiner Mannschaft einen Streich gespielt. Ja, aber interessant. Den Trainerwechsel hat er einfach in sich selbst vorgenommen. Hat gesagt, ich fahre den inneren Ede Geier hoch und komm da jetzt dann mal so als Drecksack. Um die Ecke brauchst du Drecksäcke.
Auch, weil er mit seiner Mundart alle Mann erreicht.
Oh.
Übrigens, wenn du behauptest, dass Jadon Sancho, seitdem du ihn im Aufzug gesehen hast, wieder
spielt. Seitdem wir uns geküsst haben im Aufzug.
Behaupte ich, dass Vincenzo Grifo wirklich steil performt, seit er mein Gast bei Meine Elf, die Playlist der Stars gewesen ist.
Oh ja.
Ja.
Vincenzo Grifo ist auch wieder so ein Spieler, ähnlich übrigens wie Jonathan Schmid, ja, die in Freiburg einfach am besten funktionieren.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja solche Standortspieler.
Ja.
So.
Ja.
Und vielleicht gibt es aber auch Spieler, die brauchen von uns so einen kleinen Schubser.
Ist wie Jogi Löw. In Freiburg ist er am besten, ist er in Freiburg. So.
Aber man muss sagen, pass auf, jetzt in der guten alten Tradition, in den letzten Minuten noch das wirklich unangenehmste Thema aufzumachen. Sag mal, Miggi, du kennst doch den Thomas Hitzlsperger gut. Was ist da eigentlich los in Stuttgart?
Also. Ja, ich werde ihm mal eine SMS schicken und werde dann aus dieser saftigen Kommunikation dann entsprechend zitieren. Also ohne Quellenschutz, ohne alles.
Aber
ich hake da mal nach.
Das ist doch aber auch ein Thema, das ist doch echt mal ein Thema. Also sozusagen, wir müssten mal eine Sondersendung ehemalige Nationalspieler machen. Dann könnten wir endlich mal über dieses Hüvedes-Interview sprechen aus dem Spiegel, was wir seit 8 Monaten mit uns mitschleppen gefühlt. Und dann eben auch über Hitzlsperger. Ich finde aber eine Sache habe ich aus dem Kicker-Artikel zu Stuttgart entnommen. Nämlich, dass Hitzitzberger ja Vorstandsvorsitzender der AG ist. Nee, Aufsichtsratsvorsitzender der AG. Und er will auch Präsident des e.V. werden. Das ist ja wie beim Boxen, wo man dann plötzlich so einen Vereinigungskampf austrägt und dann hat man beide Gürtel, oder?
Ja, hat man beide Gürtel. Ja.
Also Aufsichtsratsvorsitzender der AG und Präsident des e.V. Auf welche Visitenkarte passt das?
Ja, ist schon ganz geil eigentlich, ne? Ja. Ja, ich bin da wirklich diese ganzen Stuttgarter Belange, das ist für mich, also da bin ich ganz weit weg, muss ich sagen. Für mich, ich bin immer noch traurig, dass MV nicht mehr Präsident von vom VfB.
Du fälschst das ab, ja. Du rettest dich wieder in die Historie. Das machst du immer.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Aber da bin ich wie der Opa. Ich bin der Opa von MML. Immer wenn man mit der Gegenwart nicht mehr klarkommt, flüchtet man sich in die Vergangenheit und sagt, das war noch gut, der VfB. Kehrtmeier Vorfelder.
Es ist wirklich so schön. Micky Beisenherz, was sagen Sie denn eigentlich zu Thomas Hitzberger? Ich sage Ihnen eins, die Meisterschaft 2007, das war ja auch nichts anderes als der DFB-Pokalsieg 97, haben wir eigentlich schon über das magische Dreieck gesprochen. Genau. Und schon bist du ganz woanders.
Genau.
Ich finde das aber übrigens toll. VfB Stuttgart, die beste Auswärtsmannschaft mit 17 Punkten zusammen mit Bayer Leverkusen, aber die meisten Tore geschossen. Also auswärts funktionieren sie total gut. Zu Hause haben sie, glaube ich, 3 oder 4 Punkte geholt, weswegen Terrazino ja gesagt hat, heißt er so? Ne? Er heißt so, oder?
Nein, Pellegrino.
Materazzo, nein, er Pellegrino heißt oder so.
Heißt er Pellegrino? Materazzo?
Ja, irgendwie Materazzo oder Enrico Palazzo.
Der heißt Pellegrino Materazzo, ne? Ich bringe das immer alles durcheinander.
Pellegrino Materazzo. Ist ja wohl, also er klingt, also Pellegrino Materazzo, der klingt wie ein Trickbetrüger bei Verbotene Liebe. Weißt du, so wirklich so, ich bin jetzt mit Pellegrino Materazzo zusammen. Ja, da musst du aber mal aufpassen, wo kommt der denn plötzlich her? So, mir hatte er gesagt, ich habe ihn im Flugzeug, bin ich ihm begegnet, er hatte den Platz getauscht und plötzlich saß er neben mir. So, sagte Susanne Klatten. So.
damit hast du jeden Gag dieser Sendung in den Kurschatten gestellt. Aber man muss sagen, also der von mir viel zitierte Pellegrino Materazzo hat ja gesagt, vielleicht sollten wir vor den Heimspielen auch mal im Hotel schlafen. Ja, das hilft vielleicht. Aber ich finde das toll, dass ein VfB Stuttgart, der als Aufsteiger so überperformt im Moment und so eine geile Serie spielt, trotzdem alle Journalisten dazu bringt, wieder die alten Vokabeln, also nicht nur die jungen Türken, sondern auch die alten Vokabeln rauszuholen wie Burgfrieden. Ich finde das immer schon toll. Du weißt schon, es ist um einen Verein wirklich beschissen bestellt in der Führungsebene, wenn es einen Burgfrieden gibt. Schlimmer ist nur noch die Wagenburg-Mentalität, wenn alle so tun, als würden sie im Ländle zusammenstehen.
Ja, also das ist auch wirklich, das ist auch das Einzige, was ich aktuell zum VfB sagen kann, ist, dass wenn ich höre, dass es solche Querelen gibt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende den Präsidenten so öffentlich ist in Achtung stellt.
Das ist der Vorstandsvorsitzende.
Jetzt habe ich das auch schon, der Vorstandsvorsitzende, Mann, jetzt habe ich, ja, ich hatte der Vorstandsvorsitzende den Präsidenten so öffentlich ins Achtung stellt, dass das natürlich nicht gut sein kann, ist ja völlig klar, weil das normalerweise klärt man diese Dinge ja intern und man kann nur mutmaßen, was da alles schiefgelaufen sein muss, dass sich Hitze da so öffentlich positioniert für die Abläufe innerhalb des Vereines und auch für die Mannschaft, kann das ja grundsätzlich nicht gut sein. Das ist ja, ich will jetzt nicht wieder mit dem HSV anfangen, aber die Beschädigung auf der obersten Ebene ist ja so oder so da und das darf sich so im als Trickle-Down-Effekt jetzt nicht niederschlagen auf die Mannschaft, scheint es aber ja auch nicht zu tun. Offensichtlich ist Pellegrino Materazzo in der Lage, das von der Mannschaft fernzuhalten. Und das ist gut.
Ja, man kann auf jeden Fall konstatieren, nach diesem Wochenende, Vogt wackelt beim VfB im Präsidium und bei Hoffenheim in der Dreierkette.
Sehr schön.
Ja, und damit beschließe ich diesen Spieltag mit dem Wunsch. Ich wünsche mir eine Schlagzeile, die da heißt: Pellegrino Materazzo und Gonzalo Castro fahren gemeinsam nach Castel Gandolfo. Mehr ist ja wohl von einem ins Trainingslager.
Achtung, in einem Auto von Maurizio Gaudino.
Ja. Ich wollte mal mit 8 Strichern in einem Strich 8er mit einem Tanga nach Tanga fahren.
Ich sag mal so, der Lockdown holt auch nicht das Beste aus einem raus, ne?
Ach doch, ja. Ich finde schon, heute auf jeden Fall besser als letzte Woche. Oh boy, ja, schön, aber jetzt haben wir doch alles, ne?
Jetzt haben wir alles. Komm,
mal super, also pass auf, das war die Themenfindungsrunde, jetzt können wir anfangen. Ja.
Sehr schön. Quatschköppe. So, dann verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich kümmere mich jetzt wieder ums Kind. Ne?
Sehr gut. Sehr schön. Ich habe den Schornsteinfeger verabschiedet. Der ist jetzt auch weg. Alles gut. Mike, Küsschen. Danke.
Macht's gut, ihr Mäuse.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.